Können wir euch die Fenster noch mal schnell ein bisschen auftun? Ich weiss, dass es draußen nicht wirklich kühler ist, aber wenigstens ein bisschen frische Luft ein bisschen durchziehen. Es ist kühler draußen, also auf, auf. Genau. Siebte Sendschreiben und das letzte Sendschreiben ist heute dran. Und auch, denke ich, das Sendschreiben, das am bekanntesten ist. Es ist Sendschreiben an Laodicea. Und Laodicea sagt euch wahrscheinlich nicht so viel. Das ist nicht die Stelle, die man kennt. Laodicea ist die reichste von diesen sieben Städten. Und das hat mich sehr erstaunt, weil wir haben es ja schon vom Krösus gehabt, beim Sendschreiben an Sardes. Die Stadt, die so unglaublich reich war, dass sie eben auch das Gefühl hatte, dass Geld so wichtig war. Bei Laodicea liegt die Sache ein bisschen anders. Laodicea hat nicht Bodenschätze oder so etwas, sondern mal, sie haben das auch, sie haben einen mineralstoffreichen Boden, aber das bedeutet, dass sie sehr nahrhaftes Gras dort haben und Tiere, die dort weiden, sehr gut gedeihen. Das heisst, es gibt gute Rohmaterialien für Stoff. Also die braunen Geissen von Laodicea, die Wolle davon, die sind in der ganzen damaligen Welt, bekannten Welt, berühmt gewesen und angesehen. Also die Stadt ist reich geworden durch ihre Arbeit. Die haben geschafft, das sind Bauern gewesen und sind reich geworden durch ihre Arbeit. Und wenn es niemand viel Geld hat, dann kommen auch Banken. Also es geht ja fast nicht anders. Man muss ja das Geld niemand aufbewahren. Also hat sich in Laodicea ein reges Bankenwesen entwickelt. Es ist fast so ein bisschen in London oder in Zürich von der damaligen Welt gewesen. Eine wichtige Einnahmequelle ist neben den Rohstoff, neben den Banken, wo ja dann einen Haufen Gewinn abwerfen, Banken, also das ist ja der Sinn von einer Bank, ist auch das Gesundheitswesen gewesen. Und zwar hat es in Laodicea heisse Quellen gegeben. Das ist etwa das, was wir kennen von Zurzach oder Baden, einfach der Kanton Aargau ist ja so ein Bäderkanton, oder? Und das ist das Gleiche auch in Laodicea gewesen. Laodicea hat selber keine Quelle in der Stadt, aber sie haben die heissen Quellen auf den Hügeln rundherum. Und vor allem eine Quelle war sehr bekannt gewesen, weil Leute, die dort sich gewaschen haben und vor allem das Wasser getrunken haben, wirklich auch gesund sind worden. Oder mindestens ist es ihnen viel besser gegangen. Also die Quelle, die hat eine Heilkraft besessen. Und das hat dann wiederum Ärzte angezogen, weil es natürlich viel Kranke angezogen hat. Und so hat sich ein ganzes Gesundheitswesen entwickelt in dem Laodicea. Und das ist für uns nichts Neues. Das, was Gesundheitswesen ist, steigen die Kosten. Aber eben auch die Einnahmen für die, die daran verdienen. Man hat dann ganz eine berühmte Augensalbe entwickelt in Laodicea und ein Mittel für die Ohren. Und das wirft auch einen grossen Gewinn ab. Also die Stadt hat dreifach gute und sichere Einnahmequellen gehabt. Und darum sind sie sehr reich gewesen. Aber es ist nicht ein Reichtum, wie wir es von Sardes kennen, zum Protzen. Sondern es ist so der stille Reichtum. Es ist so der Schweizer Reichtum. Oder? Man hat es, aber man sagt es nicht. Das ist so die Art in Laodicea. Es ist ganz interessant, denn ungefähr, man kann es nicht so ganz datieren, 60 nach Christus hat es ein schweres Erdbeben gehabt. Es sind auch andere Städte betroffen gewesen, die Sendschreiben bekommen haben. Aber diese Stadt hat als einzige die Hilfe von Rom abgelehnt für den Wiederaufbau. Also sie sind zerstört gewesen vom Erdbeben, aber sie haben gefunden, nein, wir wollen lieber unabhängig bleiben, statt Geld von Rom bekommen und dann auch müssen folgen. Wir können das selber. Wir brauchen die Hilfe nicht von Rom. Das ist so ein Zeichen von dieser Stärke von dieser Stadt. Die Gemeinde in Laodicea ist vom Epaphras gegründet worden. Das lesen wir in den Kolosserbriefen. Der Paulus tut es dort zweimal erwähnen, am Anfang vom zweiten Kapitel und am Schluss vom vierten Kapitel. Und der Epaphras war ganz ein enger Jünger von Paulus. Sie sind unterwegs gewesen. Also die Gemeinde, die ist ziemlich bevorzugt behandelt worden. Da ist der Paulus zwar selber nicht durch, aber sie sind eigentlich immer so mit Kolosse gemeinsam behandelt worden. Und die haben wirklich von Anfang an eine gute Lehre dort gehabt. So das ganze Knusch, das man von anderen Gemeinden kennt, die gegründet sind worden, Korinth, Ephesus und so weiter, wo ein Haufen Leute sind predigen und weiss nicht was, das kennen wir nicht von Laodicea. Laodicea hatte einen guten Start gehabt, auch was das Christentum anbelangt. Und die Briefe, die an Kolosser sind gegangen, die an Korinther sind gegangen, sind auch auf Laodicea gekommen. Also sie sind auch da privilegiert gewesen. Sie haben mehr mitbekommen wie andere. Das Laodicea, denen ist gut gegangen. Denen ist rundum gut gegangen. Und genau das nimmt Jesus auf in dem Sendschreiben. Es ist das Sendschreiben, und jetzt komme ich auf das, was ihr sicher alle schon gehört habt. Jesus sagt zu ihnen, ihr seid weder heiß noch kalt. Ihr seid lau, ihr seid warm. Wäret ihr doch heiß oder kalt, es wäre besser. Es wäre besser, aber so späut sich euch raus. So späut sich euch raus. Und es ist ganz interessant, das Bild jetzt, das nimmt Jesus von diesen heissen Quellen. Weil das war eine Eigenart von diesen heissen Quellen in Laodicea. Wenn man sie gerade dort getrunken hat, wo sie entspringen, sprich heiss, und heiss heisst da so um die 40 Grad, so heiss, wie man halt noch trinken kann, dann haben sie eine grosse Heilwirkung gehabt, eine bewiesene, eine nachgewiesene Heilwirkung. Und sie haben aber auch gut geschmeckt. Sie sind fein gewesen. Es war fein gewesen zum Trinken. Erstaunlich fein. Weil heisses Blut, Wasser. Aber das haben die Leute nicht nur getrunken, weil es geheilt hat, sondern es war auch fein gewesen. Das ist überliefert beim Tacitus. Der erwähnt das ein paar Mal. Und da, umso mehr hat man natürlich dort Geld verlangt. Dort oben, bei den heissen Quellen. Da natürlich keinen einen Schluck gratis zu bekommen. Dort oben. Logisch, oder? Gute Geschäftsleute. Jetzt, die Reichen haben sich das natürlich gut können leisten. Aber es hat eine Kranke gegeben, die nicht so reich sind. Und wenn man nur schon 150 Meter weiter runter ist gegangen, also Höhenmeter, das ist jetzt nicht die Länge, sondern 150 Höhenmeter weiter runter ist gegangen, dort war das Wasser nur noch lauwarm gewesen. Und es hat nicht mehr viel genützt. Aber was noch viel schlimmer war, es muss affengrusig sein. Es muss grausam, furchtbar grusig sein. Also, wer das hat können runterschlucken konnte, war scheinbar ein Held. Ein Überwinder. Weil es so grusig war. Irgendetwas muss passiert sein, wenn das Wasser abgekühlt ist. Irgendeine chemische Reaktion, wo sich die Heilstoffe haben verwandelt in eine Art Bitterstoff oder so. Das ist ziemlich blumig beschrieben in diesen römischen Texten. Wenn es dann wieder ganz kalt war, also ganz kalt ist für uns so um die 20 Grad und kühler, dann war es wieder gut gewesen. Aber dann hat es nicht mehr genützt. Aber dann war es wenigstens wieder gut gewesen. Und für den täglichen Hausgebrauch haben die Laodizeer so gut können brauchen. Kein Problem. Also die kennen das Bild, jedes Kind kennt das Bild vom heissen, lauwarmen und kalten Wasser. Die leben mit dem. Die kennen das. Die haben das alle schon erlebt, was es heisst, heisses Wasser, kaltes Wasser und lauwarmes Wasser. Die haben das am eigenen Leib gespürt. Und das tut mich so, ich habe nochmal zurückgeschaut auf die 7 Sendschreiben. Jesus ist bei jedem Einzelnen so darauf eingegangen, dass sie es verstehen können. Er hat bei jedem Einzelnen Begebenheiten und Bilder gebraucht von dort, wo sie gewesen sind, aus ihrem alltäglichen Leben heraus. Und auch da. Es ist nichts Abstraktes. Oh, wären sie doch recht bekehrt oder gar nicht bekehrt, aber so sind sie etwas zu stehen. Dann kann man nichts anfangen effektiv damit, oder? Klar, man müsste ein bisschen darüber nachstudieren, geht's auch. Aber wenn er sagt, ihr seid nicht heiss und ihr seid nicht kalt, ihr seid lauwarm, dann spürt man im Bauch, dass die Laodizeer haben das sofort verstanden, ohne überlegen. Das ist der Teil vom Wasser, wo man speuzt. Was nicht genießbar ist. Und das wagt sich jetzt der Herr Jesus zu sagen, dieser Gemeinde. Wo alles so picobello ist. Sie sagen von sich selber. Wir sind reich. Wir haben alles. Sogar im Überfluss. Und es fehlt uns an nichts. Und das kann man durchaus auch geistlich verstehen. Das ist materiell gemeint. Sie sind reich, sie haben alles und es geht ihnen gut. Und genau das Gleiche, so sehen sie sich auch geistlich. Die sind so zufrieden mit sich selber. Die sehen sich als First-Class-Christen. Die haben alles. Sie haben gute Predigt am Sonntag. Sie haben gute Stühle zum Hocken. Weiss doch nicht, ich erfinde das jetzt, aber was braucht man so, damit man kann sagen, oder? Schöner Saal. Die haben alles, was sie brauchen, auch geistlich. Ich weiss nicht, was die noch von sich würden sagen. Wir machen da Andacht, wir haben eine gute Gebetsstunde. Und Jesus sagt ihnen, es ist nicht wahr. In Wirklichkeit sind ihr arm, nackt und bloß. Und Jesus sagt, ich werde euch ausspeuzen aus meinem Maul. Wisst ihr, das sind Christen, die sind bekehrt. Und das sind auch noch gute Christen, im Sinn von nach aussen. Da läuft es gut in dieser Gemeinde. Jesus sagt nicht, ihr habt ihr Lehre, ihr duldet Unzucht, das haben die anderen zu hören bekommen. Ihr seid nicht geradlinig. Offensichtlich gibt es all diese Lehrprobleme da nicht. Was es da gibt, ist, das ist ein frommer Club. Die kommen zusammen, die tun sich gegenseitig beweihräuchern. Oh, was sind wir doch für gute Christen. Aber das lebt nicht mehr. Da ist das ganze Feuer, das Brennen für Jesus, die Dankbarkeit für die Erlösung, das ist einfach weg. Das Brennen für eine verlorene Welt. Das ist weg. Und ich glaube nicht, dass Jesus mehr froh wäre, wenn sie gar nicht bekehrt wären. Ich glaube nicht, dass er das sagen will, wenn er sagt, gescheiter heiß oder kalt. Er hätte natürlich nicht gern, wenn es kalt wäre. Das ist schon so. Aber er sagt, lieber kalt wie lauwarm. Weil was ist der Unterschied? Wenn ich kalt bin und Stellung bezogen habe, dass ich nicht Christ bin, dann ist das Verhältnis klar und ich kann noch Christ werden. Wenn ich lauwarm bin, dann habe ich das Gefühl, ich habe schon alles. Aber es ist nicht so. Dann tue ich an einer Selbsttäuschung aufsitzen. Wenn ich weiss, dass ich kalt bin, dann ist noch gar nichts verloren. Das ist nur ein Gebet vom Heissen weg. Wenn ich lauwarm bin, dann bin ich selbst zufrieden. Dann bin ich unabhängig von Gott. Die Christen da, die brauchen ja niemand. Das ist auch ein Bild, wenn sie sagen, wir brauchen Rom nicht, um unsere Stadt wieder aufzubauen. Die brauchen den Herrn nicht, um ihre Gemeinde zu bauen. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Gemeinde auch viele Leute hatten, mit vielen Gaben. Der Herr schenkt Gaben, damit man sie für sein Reich einsetzt. Aber unter seiner Leitung. Und wenn man plötzlich das Gefühl hat, man sei es selber, man hat es, das laufe ich schon, das käme ich gut, dann wird es gefährlich. Und das spielt ganz oft der Verstand eine Rolle. Oft tun wir uns selber, ja, wir sind so, wir leben in dieser Zeit jetzt, oder? Wie die Laodizeer. Wir haben alles hier in der Schweiz. Wir haben alles, was wir brauchen. Auch geistlich. Auch geistlich. Wenn ihr wettet, heute Morgen, ihr könntet auslesen zwischen sicher 30 Gemeinden in der Umgebung. Wenn man jetzt die Umgebung noch ein bisschen grösser nimmt, so 20 Kilometer Umkreis, so viele Gemeinden, wo gute Gottesdienste gefeiert werden. Dann könntet ihr im Internet noch Predigten suchen und hören. Ihr könntet im Fernsehen noch Gottesdienste hören. Wir haben nicht nur genug, wir haben Überfluss. Und wir sind so begabt mit unseren Mitteln und Wegen, die wir haben. Wir brauchen ja Gott gar nicht mehr. Wir finden für jedes Problem eine Lösung. Das ist etwas, was wir können. Und das ist gefährlich. weil man hört auf mit dem Herr rechnen. Und man entfernt sich ganz langsam von Gott, von Jesus. Man läuft ganz langsam raus aus dieser engen Gemeinschaft, die Jesus mit uns möchte haben. Weil zu was lädt er die da ein in Laodicea? Er sagt, ich stand da und klopfe an. Hallo, ich stand da und klopfe an, ich möchte gern zu euch hineinkommen. Oder ich möchte Gemeinschaft haben mit euch, ich möchte essen mit euch, ich will das Essen teilen mit euch. Und das ist ganz ein Bild für Gemeinschaft. Wir letzten Sonntag miteinander zu Mittag gegessen haben. Da hat man Gemeinschaft. Man lernt die anderen kennen, man tauscht aus, man redet über Sachen, die man sonst nicht hat. Das ist etwas anderes, wie da im Gottesdienst sitzt und alle schauen mich an. Dann schaut man einander an und redet. Jetzt haben wir nicht wirklich Gemeinschaft untereinander. Jetzt haben wir vielleicht gerade Gemeinschaft mit mir. Versteht ihr? Ich habe jetzt da mit jedem ein bisschen. Das ist ja gar nicht dran jetzt. Und so leben die Laodicea-Christen sie. Jesus ist irgendwo und sie schauen irgendwo hin und sie haben keine Gemeinschaft mehr mit ihrem Gott. Logisch verlöscht dann das Feuer. Weil wer soll denn da jetzt Kohle antun? Weil dort hört nämlich unser Vermögen auf. Dort kommen wir alle an Grenzen. Und dort kann uns unser Verstand auch nicht mehr weiterhelfen. Ich könnte im Fall einen ganzen Tag einbeschliessen daheim und fasten und den ganzen Tag sagen, ich will jetzt wieder brennen für die verlorene Welt. Ihr werdet am Abend nicht mehr brennen. Es wird euch vielleicht wieder bewusst sein im Kopf, aber es werden nicht viele Taten folgen. Es werden nicht viele Taten folgen. Hingegen, wenn man das Gleiche macht, sich einbeschliesst und fastet und betet, Herr, was hast du mir zu sagen zu der verlorenen Welt? Dann sage ich euch, wird sich eurem Herz etwas verändern? Es wird. Das ist der Unterschied von der Selbstgenügsamkeit. Ich mache es selber, ich will. Wir wissen ja alle, was richtig und falsch ist. Uns anerkennen, dass unserem Verstand, unserem Willen Grenzen gesetzt sind. Und dass es einen gibt, der diese Grenzen überwinden kann. Und wir lassen es zu. Das ist fast der wichtigste Schritt und der schwierigste Schritt. Das Zulassen, dass der Herr kann Grenzen bei uns überwinden. Akzeptieren, dass es mehr gibt, wie nur das, was ich kontrollieren kann. Und für das braucht es ganz oft eine Bankrotterklärung. Wisst ihr, wie krass ist das, wenn man das Gefühl hat, man hätte alles und es geht einem super gut und dann kommt einer und sagt, du bist arm, nackt und bloß. Du hast nichts. Und das zu anerkennen, das ist schwer. Aber Jesus stellt sich da so vor, dass er sagt, ich bin der, der die Wahrheit sagt. Ich bin der immer Recht hat. Wenn er sagt, ich bin der Amen, dann heisst das, ich bin der immer Recht hat. So stark wie da stellt sich Jesus nicht vor, weil da ist schon ein gewisses Gericht drin. Er sagt, ich bin der Recht hat. Nicht du impliziert das. Ich bin der Recht hat. Ich bin der weiss. Was richtig und was falsch ist. Und ich sage dir, du bist falsch gewickelt. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns wieder einmal prüfen. Wir leben kirchengeschichtlich genau in dieser Zeit, wo das Sendschreiben jetzt eben reingehört. Es ist ja auch das Letzte. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben von dem letzten Sendschreiben. Wo genau die Gefahr ist von dem Überfluss, von dieser Selbstgenügsamkeit, von der Gleichgültigkeit schlussendlich. Wir sind bekehrt, wir haben es. Es hat sich mal jemand bei mir bekehrt. Nur weil er eine Versicherung hatte, dass er dann in den Himmel kommt, wenn er stirbt. Aber was das noch für Konsequenzen hat im täglichen Leben, das hat ihn nicht interessiert. Das war ihm gleich. Er wollte einfach sicher sein, dass wenn er stirbt, dass er dann nicht in der Hölle landet, sondern dort, wo es schön ist. Das ist die Spitze. Auf die Spitze treiben das. Aber Christen sind wir nicht, damit wir uns moralisch überlegen fühlen über die anderen. Christen sind wir, weil wir Kind Gottes sind. Weil Gott wieder eine Beziehung mit uns möchte aufnehmen, weil er sie nicht kann, wenn wir nicht Jesus in unserem Herz haben. Wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, der in uns lebt. Geht gar nicht. Dann muss Gott immer draußen bleiben. Der Vater kann nicht eine Beziehung haben zu uns. Wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns haben, durch Jesus Christus. Und das ist sein Sehnen. Das ist sein Wunsch. Und darum sagt er, kommt zu mir und kauft richtiges Gold. Das ist nämlich auch etwas in Laodicea, haben sie als erste angefangen, so Legierungen machen aus Gold. Also kommerziell Legierungen mit Gold hergestellt. Wir haben ja, also wenn ich meinen Herring, der ist ja nicht 100% Gold, sondern man weiß gar nicht, wie viel Karat. Also einfach, die Karat drücken ja aus, wie viel Prozent Gold da innen ist und der Rest dann ist, weiss auch nicht was, Kupfer, Messing, Zink, weiss nicht was, keine Ahnung. Es hat sicher Leute, die das sehr viel besser wissen. Und erst, wenn man das gerade schmelzen, der Ring, der wird ja dann gewogen. Wenn, jetzt ist ja das gerade so Mode, oder, dass man seinen Schmuck verkauft, weil der Goldpreis so hoch oben ist. Und dann hat es Leute, die haben sie wegen daheim ihren Schmuck. Und dann gehen sie zum Händler und haben ausgerechnet, ah, das Gold ist jetzt so und so viel wert, Kilo. Ich habe 200 Gramm Schmuck, also komme ich so und so viel über. Und dann sind sie enttäuscht, weil der Händler sagt, nein, das ist nur 18 Karat. Das ist so und so viel Prozent nur und so weiter. Und am Schluss haben sie einen Bruchteil von dem, was sie erwartet haben. Erst wenn man schmelzt, kann der Gold, also sieht man, wie die verschiedenen Metalle sich wieder trennen vom Gold, bis wieder rein wird. Und in Laodicea haben sie das schon zur Blüte gebracht, das Verfahren. Weil man spart natürlich Gold und kann gleich einen guten Preis verlangen dafür, weil es ja immer noch wie Gold aussieht. Und so leben sie, genau so leben sie. Es sieht aus wie Christen, aber es ist nur ein 18 Karat Christ. Oder 12. Oder 8. Die sind schon gerettet da. Das ist nicht, dass die nicht in den Himmel kommen. Aber sie verpassen etwas Grundlegendes vom christlichen Leben. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist das Leben unter der Führung vom Heiligen Geist. Und darum sagt er, kauft das richtige Gold bei mir. Nicht das Vermischte, sondern das Reine, das Wertvolle. Und kommt und legt die weißen Kleider an, die man bei mir holen kann. Nicht das mit den Töpfchen. Sondern die weißen Kleider, die Jesus hat parat gelegt, wenn man sein Blut in Anspruch nimmt. Dann sind er nicht mehr Blut. Nicht die Hudle. Und streichen die Salbe auf eure Augen. Und der Hauptbestandteil von diesen Salben war immer Öl. Und das Öl steht in der Bibel immer für den Heiligen Geist. Lasst der Heilige Geist an euer Leben, so damit euch die Augen aufgetan werden. Und ihr seht, wie der Herr euch sieht. Und dann kommt der wunderbare Satz. Ich finde ihn jetzt gar nicht. Furchtbar. Aber wer ich züchtige, wer ich zurechtweise, der weise ich zurecht aus Liebe. Also wenn Jesus euch Salbe auf die Augen streicht, damit ihr wieder sehen könnt, dann haben wir oft ganz fest Angst vor dem, was wir sehen, dann. Weil wir haben nämlich schon einen blassen Dunst von einer Ahnung, was da noch nicht so in der Ordnung ist. Nur schauen wir es nicht gern an. Und darum sind wir lieber blind, oft. Aber wenn der Herr Salbe draufstricht, dann ist es heilsam. Weil er uns liebt, weist er uns zurecht. Nur haben wir von unserem menschlichen Leben Schimpfe im Kopf. Wenn unsere Eltern uns zurechtgewiesen haben, dann war es nicht Augensalbe gewesen. Oder? Also einmal ich streiche meinen Kindern nicht Augensalbe her, wenn ich sie zurechtweise, sondern das tönt dann ein bisschen anders. Ein bisschen unangenehmer. Wie so eine Heilbehandlung. Aber beim Herrn ist das anders, wenn er uns zurechtweist, dann ist es nicht Schimpfen, sondern dann ist es Salbe auf die Augen. Dann ist es ein neues Kleid. Dann ist es echtes Gold, reines Gold, glüterendes Gold. Dann ist es sein Geist, den er in unser Leben gibt und der uns heil macht. Wo unsere Wunden heilt. Wo unsere Sünden vergibt. Und er kommt und nimmt Platz in unserem Leben. Mit seiner ganzen Fülle. Er will alles teilen mit uns. Alles. Und der Selbsttäuschung ein Ende machen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns prüfen, wie viel heiß? Wie viel kalt? Lau? Da braucht man schon den Verstand zum Prüfen. Aber der Verstand, der geleitet ist vom Heiligen Geist, die Gabe von der Weisheit und von der Erkenntnis. Wie viel eigene Sicherheiten können wir nicht loslassen? Statt es einfach in Gottes Hand zu legen. Auch uns selber. Wie viel Abhängigkeit ist noch okay für mich? Und wann ist es zu viel? Wann fühle ich mich zu unselbstständig? Wann ist mir nicht mehr wohl? Versucht das mal aufzuzeichnen. Wie viel Abhängigkeit von Gott ist euch noch wohl? Und wo müsst ihr noch die Zügel selber in der Hand haben? Niemand von uns kann 100% nur von Gott abhängig sein. Wir sind immer noch Menschen. Aber das Ziel ist, den Prozentsatz immer aufzuschieben. Was heisst im Glauben wachsen übrigens? Im Glauben wachsen heisst, den Prozentsatz von Abhängigkeit immer mehr aufzuschieben. Wo stehe ich da? Schaut euch mal ehrlich an. Ihr könnt nur gewinnen. Wir können alle nur gewinnen. Auch wenn es vielleicht im Moment unangenehm ist. Aber dort liegt Heil. Dort liegt Heil. Hört zu, was der Herr euch sagt. Er tut es aus Liebe. Amen. Singen wir noch.